Ja, heute soll es um das Thema Wasser gehen. Mir ist das so aufgefallen, wenn ich in Tansania bin. Meistens habe ich 4 Jahre und ich mache mir Notizen, was ich so erlebe mit Gott. Das hat sich bewährt für mich, Tansania und generell Gelter, so wo ich arbeite. Das ist so laut. Morgens um 5 geht die Moschee, dann kommt der Brunnen, das Geklapper, dann kommen die ersten Patienten und irgendwie finde ich nicht so viel Ruhe. Mir hilft es, mich zu konzentrieren, aufzuschreiben. Und meistens ergibt sich so ein Term-Thema. Wenn ich zurückschaue auf den Term, merke ich, Gott hat mir so ein Thema gegeben, an dem ich selber gelernt habe und wo ich Herausforderungen erkannt habe bei mir und Wachstumspunkte. Und das kann ich dann auch immer wieder in Deutschland weitergeben. Ich hoffe, da ist für den einen oder anderen etwas heute dabei. Das Thema Wasser. In Deutschland merke ich, ist Wasser eigentlich gar kein Luxusgut mehr. Gerade so die Geschichte für die Kinder hat ja berichtet, dass wir mit viel verschmutztem Wasser zu tun haben. Der Aufwand, um klares Trinkwasser zu haben, ist riesengroß, der betrieben wird. In Deutschland, da ist es eher ein Luxusartikel, ein normales Konsumgut, fast wie ein Wegwerfprodukt. Man investiert mehr Geld in die Abwasseraufbereitung, als überhaupt um Wasser zu bezahlen, frisches Wasser. Wofür benutzen wir Wasser? In Deutschland, habe ich gelesen, braucht man durchschnittlich 130 Liter pro Tag. Zum Beispiel 45 Liter allein zum Duschen, Baden für die Körperpflege. War nicht schlecht, ne? Für das Wäschewaschen brauchen wir etwa 15 Liter pro Tag. Essen, Trinken 5 Liter, 7 Liter Geschirrspüler, man staune. Und natürlich 34 Liter für die Toilettenspülung. Und dann kommt noch so ein Kleingewerbeanteil, 11 Liter dazu. Alle die Dinge, die uns zuarbeiten, dass wir unseren Alltag, unser kleines Gewerbe, unsere Lebensbedingungen so halten können. Die Weltklimakonferenz hat ja immer auch ein Thema. Es geht nicht nur um globale Erwärmung, um Niederschläge generell. Es ist einfach auch die Frage, wo haben wir Trinkwasser weltweit, was gefährdet ist. Ich kann das jetzt nicht vertiefen, wir haben ja nicht so viel Zeit. Aber das hat mich schon auch sehr beschäftigt, zu sehen, was vollzieht sich eigentlich in unserer Welt, auch mit den Wasserreservoirs, die wir haben. Das sind erschreckende Dinge. Es lohnt sich, da mal weiter nachzudenken und auch zu überlegen, der Wassermangel, der auf uns zukommt, wie können wir uns da wappnen, was können wir tun? Ich denke, wir sind auch verantwortlich für die Schöpfung, die Gott uns gibt. Ich habe das unverschämte Glück, sage ich mal, wenn ich in Deutschland bin, mit Trinkwasser zu duschen. Ich mache mir keine Gedanken, woher das Wasser kommt. Die Trinkwasserqualität aus dem Wasserhahn ist oft super. Und ich habe mir angewöhnt, immer Trinkwasser hier aus dem Hahn zu nehmen. Tansania wäre das nicht möglich. Auch wenn es in der Stadt Wasserhähne gibt, dann muss man einfach das Wasser noch abkochen, filtern und so weiter. Ja, der Umgang mit Wasser. Ich glaube, wir in Deutschland sind verwöhnt. Und ich frage mich manchmal, das Thema Wasser ist vielleicht so ein Aspekt, der unser Leben hier erleichtert, der es charakterisiert. Wie gehe ich mit Verwöhnung um? Mit Dingen, die Luxus sind, die 80% der Welt nicht haben in diesem Sinn. Ich möchte jetzt kein schlechtes Gewissen machen. Ich möchte, dass wir tiefer kommen. Anhand einer ärmeren Kultur auch selber lernen, was hat mir Gott zu sagen für mein geistliches Leben. Denn ich denke, es geht eigentlich um einen geistlichen Aspekt. Und dazu möchte ich, wie schon anklang, ein Thema wählen, was wieder mit Wasser zu tun hat, Jeremia 2. Ich lese nur ein paar Verse. Und zwar spricht der Prophet Jeremia hier für sein Volk, für Israel, die Juden, in Vers 1. Und dann gehe ich nachher noch weiter mit ein paar Worten. Das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen. Geh hin und rufe in die Ohren Jerusalems und sprich. So spricht der Herr, ich denke noch an die Zuneigung deiner Jugendzeit, an deine bräutliche Liebe, als du mir nachgezogen bist in der Wüste, in ein Land ohne Aussaat. Israel war damals dem Herrn geheiligt, der Erstling seines Ertrags. Alle, die es verzehren wollten, machten sich schuldig. In Klammern alle, die sich verzehren wollten, die umliegenden Feinde. die sich Israel entgegenstellten, besonders bei der Landeinnahme. Es kam Unheil über diese Feinde, spricht der Herr. Und dann in Vers 5, nach der neuen Genfer Übersetzung übrigens, lese ich weiter. So spricht der Herr, was haben eure Väter denn Unrechtes an mir gefunden, dass sie sich von mir entfernt haben und dem Nichtigen nachgegangen und zunichte geworden sind? Und sie haben mich gefragt, wo ist der Herr, der uns aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat und uns durch die Wüste geleitet hat, durch ein wildes und zerklüftetes Land, durch ein dürres und totes Land, durch ein Land, das niemand durchwandert und kein Mensch bewohnt. Und ich brachte euch in das fruchtbare Land, damit ihr dessen Früchte und Güter genießt. Und ihr kamt hinein und habt mein Land verunreinigt und mein Erbteil habt ihr zum Greuel gemacht. Und dann geht es weiter, Vers 12 und 13. Entsetzt euch darüber, ihr Himmel, und schaudert, werdet schreckensstarr, spricht der Herr. Denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich zu Zisternen zu graben, löchrige Zisternen, die doch kein Wasser halten. Mir geht das oft so, dass ich denke, es ist eigentlich genau wie im Alten Testament die Situation, die ich bei mir erlebe. Ich kenne Gott schon lange. Ich bin als Kind von Missionaren aufgewachsen. Ich bin auch in Deutschland in eine Gemeinde gegangen, in die FEG. Und so als Gemeindekind habe ich gemerkt, ist manchmal so gar nicht diese Situation, dass man wirklich quellfrisch selber erlebt, was es bedeutet, ohne Gott zu leben und dann zum Glauben zu kommen. Vieles ist so Beiwerk, es ist Gewöhnung, es ist fast so eine Subkultur, eine Fromme, in die man hineinkommt. Es kann einem vieles erleichtern. Ich bin dankbar für das, was Gott mir gegeben hat in meiner Biografie, aber es ist auch eine Verpflichtung, die möchte ich einsetzen. Aber gleichzeitig beneide ich manchmal Leute, die so eine klassische Biografie haben, die sagen, erst war mein Leben ohne Gott und dann war das eine radikale Wendung, jetzt weiß ich, was ich an Gott habe und ich bleibe da von ganzem Herzen. Ich weiß nicht, wie es hier so bei Ihnen, bei euch ist, wie viel so aus christlichem Hintergrund kommen. Vielleicht ist das auch ein Thema, da kommt eine Gewöhnung. Bei Israel war das so. Die waren ja unterwegs. Gott hatte sie befreit aus der Knechtschaft in Ägypten geführt. Und er hat sie versorgt. Er hat für Wasser gesorgt in der Wüste, für Brot, das Manna. Und trotzdem kam die Gewöhnung, die Unzufriedenheit. Vielleicht gibt es doch noch bessere Quellen. Sie haben angefangen, mit anderen Göttern zu liebäugeln. Sie haben auch darüber nachgedacht, da in Ägypten, da gab es diese Fleischtöpfe. Da hatten wir richtig Fleisch. Gott schickte dann auch mal Wachteln, weil das Volk klagte, also er hat sich eigentlich wirklich gut um sie gekümmert und trotzdem blieb die Unzufriedenheit. Ich glaube, das ist ein menschliches Problem. Hier bei Jeremia, da staune ich immer, der hatte eine schwere Botschaft weiterzugeben. Wie hat er das geschafft, eigentlich Gericht zu verkünden? Viele sagen auch, Jeremia, der Gerichtsprophet, der hat ja eigentlich nur zu klagen gehabt. Was hatte er für eine Perspektive in seinem Auftrag? Er musste dem Volk die Konsequenzen darstellen von ihrem Abfall. Und doch, deswegen habe ich die ersten Verse gelesen, gibt es diesen Rückblick in die Vergangenheit. Vielleicht so in Klammern, der Prophet Jeremia wurde um 600 vor Christus hat er gelebt und in der Zeit wurden die prophetischen Worte gesammelt und aufgeschrieben. Das war also, bevor Israel dann auch in die Sklaverei verschickt wurde. Da erinnert er das Volk im Auftrag Gottes erstmal an den Start. Ihr habt doch gut gestartet, wie so eine bräutliche Liebe, diese erste Liebe habt ihr gehabt. Ihr wart doch mit ganzer Hingabe dabei, diese Anfangszeit im Glauben. Ich weiß nicht, wer sich so dran erinnert, wie war das bei mir? Ich merke das so in Tansania, da kommt auch eine Gewöhnung. Und ich erlebe auch in der Afrika-Inlandkirche, da haben wir jetzt junge Menschen, die sind dritte, vierte Generation schon als Familie in diesen Gemeinden. Da kommt so ein Christentum, ein volkstümliches Christentum. Es lebt nicht mehr. Aber wenn man mit Leuten spricht, die richtig klar zum Glauben kommen, die können das noch erzählen, diese Freude, die da ist, wenn man zum Glauben kommt. Gott erinnert das Volk daran, wie war das nochmal? Ihr wart doch voll dabei. Und eure Liebe, die war diese Liebe, wie es im Hebräischen heißt, Ahava. Ich kann kein Hebräisch, aber ich habe mir das mal angeschaut, was das bedeutet. Da ist nicht Liebe, wie das vielleicht in den heidnischen Kulten formuliert war, das ist eine Verschmelzung zwischen Gottheit und Menschheit. Nein, hier geht es darum, das ist eine treue Hingabe. Liebe, die sich äußert in der Tat, in der Hingabe. Und da war klar, für die Juden war klar, dass wer Gott folgt und ihn liebt, der stellt sich ihm bedingungslos zur Verfügung, kompromisslos. Und da ist der Punkt. Man kann christlich leben, oder dieses Volk Israel konnte als auserwähltes Volk leben und allmählich doch so hinter der Fassade anfangen, Kompromisse zu schließen. Also wenn die ganze Konsequenz nicht mehr da ist, diese Liebe, die sich in Hingabe äußert, auch im Gehorsam, das heißt ja dann auch Schritte tun, dann ist der Tod im Topf. Und dann gleicht man dem Volk Israel, hier wird das Volk in seinem Zustand verglichen mit einem Brunnen, der gegraben wird, der nicht mehr das wahre Wasser hat. Das ist eine Zisterne, die rissig ist. Das heißt, in der Regenzeit fällt das nicht auf, das Wasser füllt sich, wie bei anderen Brunnen auch. Aber dann in der Trockenzeit, wenn der Wasserpegel sinkt, dann ist diese rissige Zisterne eben rissig und löchrig und durchlässig. Und dann trocknet sie aus. Gott beklagt diesen Zustand des Volkes. Er sagt, ihr macht eine zweifache Sünde. Sünd bedeutet ja vom deutschen Sund die Trennung von Gott. Da ist richtig so ein Gap, ein großer Graben. Zwei Dinge macht ihr. Ihr entfernt euch von mir. Einmal wendet ihr euch ab und das andere, ihr wendet euch anderen Dingen zu. Ist mir aufgefallen, manchmal denken wir nur, naja, ich bin ein bisschen lau im Glauben, aber ich bin ja noch dabei. Geistlich gibt es das eigentlich gar nicht, dass man sagt, ich bin noch halb dabei. Wenn man sich abwendet, dann wendet man sich automatisch etwas anderem zu. Und vielleicht ist das mal ein Gedanke, über den wir näher sinnen können, nachdenken können, wenn es um die Frage geht, kann ich Gott und andere Dinge unter einen Hut bringen, wo wir uns vielleicht manchmal selber auch in die Irre führen und sagen, doch, das kann ich mit meinem Glauben vereinbaren. Kann ich vielleicht für eine gewisse Zeit, aber es kann auch sein, dass es mich dann runterzieht geistlich. Drei Punkte, mit denen ich so zusammenfassen möchte. Der Text hat ganz viel zu bieten, aber drei Punkte, die mir aufgefallen sind. Hier kommt einmal der Gott als Schöpfer, der das Wasser schenkt, der Lebenserhalter zum Vorschein. Die Israeliten kannten ihn ja, so wie wir auch schon am Anfang gehört haben. Sie haben ja Psalmen gesungen über Gott, den Schöpfer. Zum Beispiel haben sie gesagt, den Wassererhalter, Gottes Brünnlein hat Wasser die Fülle. Da ging es darum, dass er auch das Gras wachsen lässt, dass er die Ernte bewässert. Also er war die Quelle der Kraft und des Lebens. Und dann dieses Sehnen nach Gott, den Durst nach Leben, wussten sie, den stillt Gott. Das war auch klar für sie. Sie haben diesen Psalm 23 durch David bekommen. Er leitet mich zum frischen Wasser. Und dann kam ja Jesus und er spricht von dem lebendigen Wasser. Wenn wir an die Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen denken, Johannes 4, da sagt er, wer von diesem Wasser trinkt, dem wird nicht mehr dürsten. Das hält, das bleibt. Also eigentlich war alles vorgezeichnet, schon vorgegeben. Und das wussten die Juden, sie warteten ja auch auf diesen Messias. Aber dann kommt das Zweite, die Herausforderung im Glauben. Dran zu bleiben, wenn man in der Wüste steckt, wie die Israeliten hier. Da kommen die falschen Kompromisse oder anders gesagt auch der Ungehorsam. Und bei Israel, im Fall von Israel, fand ich sehr interessant, Jeremia wendet sich ja jetzt nicht an diejenigen, die schon voll abgefallen waren. Seine Reden richten sich an die geistlichen Leiter im Volk. Was haben sie gemacht? Sie haben diese Priester, sie waren nicht gottlos, die waren der innerste Kern der Glaubenden hier, bildeten sie. Sie haben den Kult vollzogen, also die Handlung getan in der Stiftshütte. Aber sie haben Gott nicht mehr richtig ernst genommen. Sie sind mit Gottes Weisung umgegangen, vielleicht gesetzlich, aber sie haben keine Gotteserkenntnis mehr vermittelt und Gotteskenntnis. Das fällt mir in Tansania auch auf. Wir können viele Leute begeistern, aber lernen sie wirklich Gott kennen? Und manchmal habe ich den Eindruck, wir schämen uns auch in Deutschland. Wir denken, Gott ist ja eigentlich langweilig. Nur von Gott zu reden, das will keiner mehr hören. Wir organisieren alles möglich drumherum, weil wir fast diesen Komplex haben. Heutzutage kann man nicht mehr nur über Gott reden. Ich bin mir sicher, Wir tun den Menschen Unrecht. Denn letztlich hat jeder diesen Durst nach Leben in sich. Und er braucht dieses wahre Wort Gottes und die Ausrichtung auf ihn. Denn wenn man sich nur auf äußere Dinge verlässt, das trägt ja nicht durch. Und dann kommt das Letzte, die Herausforderung weiterzugeben. Gott richtet Israel, weil er ihnen gesagt hat, ihr seid das auserwählte Volk und durch euch sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden. Also er will sie nicht richten und verurteilen und strafen und hinweisen auf ihren Auftrag, Gottes Kinder zu sein. Das ist die eine Seite. Er will sie dran halten, gewinnen für sich, dass sie in dem Bund mit ihm leben. Aber das Zweite ist, er hat ja noch eine viel größere Perspektive. Er möchte sie gebrauchen an der ganzen Welt. Und darum stehe ich auch hier als Missionarin, dass ich merke, dieser Auftrag gilt bis heute. Der gilt hier in Dillenburg für die Gemeinde, der gilt für mich. Dran zu bleiben. Und manchmal bleiben wir schon bei dem Zweiten stehen. Wir kämpfen in unserem geistlichen Leben damit, dass wir gut begonnen haben, dass dann die Herausforderungen kommen und dann geht alle Energie darauf, wieder immer wieder fit zu bleiben, dran zu bleiben. Sei es die Familie, auch die Kinder, ist ja ganz wichtig, dass wir den Kindern vorleben, was Christsein bedeutet. Und dann vergessen wir ganz, weil so viel Energien in das Geschehen gehen, dass wir noch einen Auftrag über uns hinaus haben. Ich glaube, mehr denn je, auch in Deutschland. Es gibt so viele Menschen, die jetzt zu uns kommen, aus Ländern, wo geistliche tiefste Not ist, nicht nur die wirtschaftliche und politische Not, die ist ja auch da, sie treibt sie her. Und manchmal ist ihnen nicht bewusst, dass sie innerlich noch eine viel größere Not haben. Werden sie bei uns Hilfe finden? Das ist für mich so die Frage. Das beschäftigt mich auch im Reisedienst. Ich möchte abschließen mit 5 Dingen. Und ich habe gedacht, damit das so eindrücklich bleibt, in Tansania muss man immer ganz praktisch unterrichten. Wir haben ja auch nicht viel so zu bieten mit PowerPoint und so weiter. Habe ich es auch jetzt heute nicht gemacht. Ich mache es mit meiner Hand. Vielleicht ist der eine oder andere da, der sagt, ja, mir geht es jetzt auch so. Ich fühle mich innerlich trocken. Vielleicht habe ich auf das falsche Fundament gesetzt oder ich habe Kompromisse gemacht. Die Freude im Glauben ist weg. Was kann ich da tun? 5 Dinge. Der Daumen, der zeigt mir den Weg zurück. Wie war Gott in der Vergangenheit? Wie habe ich ihn erlebt? Das macht Gott ja auch in seiner Rede hier an das Volk durch Jeremia. Schaut zurück, wie habt ihr denn begonnen? Und da geht es nicht um diese erste Liebe. Ich habe früher immer so gedacht, naja, das ist so die eigene Begeisterung für Gott, die eintritt, wenn man sich dann entscheidet und ganz erste Schritte im Glauben tut. Ich habe so ein bisschen weiter in der Bibel nachgeschlagen und gemerkt, eigentlich meint Gott die erste Liebe, gerade in Offenbarung, damit seine Liebe zu uns. Und das hilft uns vielleicht, der Daumen, der rückwärts zeigt, wo habe ich Gottes Liebe in meinem Leben erlebt? Und wenn ich die erlebt habe und dafür danken kann, dann kann ich auch wieder nach oben schauen. So wie der Zeigefinger, der richtet sich nach oben. Der sagt, hey, Gott ist auch heute dabei. So wie er in der Vergangenheit da war, ist er heute bei dir. Schau auf ihn. Nicht auf die Not, nicht nach unten. Schau nach oben. Und das Dritte, der Mittelfinger, der ist meistens, jedenfalls bei mir, länger als der Zeigefinger. Finde die Priorität in deinem Leben raus. Vielleicht hast du wirklich falsche Kompromisse gemacht und darum ist die Freude im Glauben verloren gegangen. Oder, was mir oft passiert, du hast dich überfordert im Dienst. Immer zu geben, wenn gerade in einem Umfeld, wo die Leute alle kommen, da muss man sehr klar auch mal Nein sagen können. Das fällt mir leicht, nicht so leicht. Und dann ist man auch ausgepowert. Und die Freude geht auch auf diese Weise weg. Also, was ist die Priorität? Was möchte Gott heute von mir? Und das einfach tun. Nicht viel reden, handeln. Dann der Ringfinger, da ist hier der Ring, wir sagen vielleicht auch der emotionale Finger, da ist eine Bindung, eine Beziehung. Pflege deine Beziehung zu Gott. Das ist mir immer eine Herausforderung, Zeit zu finden dafür, Stille. Dran zu arbeiten, zu sagen, Herr, meine Hingabe, die erste ist für dich und dann für die Menschen um mich herum. Und das Letzte, der kleine Finger, den man manchmal übersieht, es geht dann auch darum, Treue im Kleinen zu haben. Vielleicht war dann super Highlight im Glauben und danach kommt das Tief. Dann ist die Freude mit einmal weg, weil man einfach kaputt ist und müde und lässt sich hängen. Manchmal geht es auch darum, im Kleinen dann treu zu bleiben. Es gibt Durststrecken, wo es darauf ankommt. Und sich dann im Kleinen so Oasen zu schaffen, in denen deutlich wird, Gott ist dabei. Ich möchte damit abschließen und einfach ermutigen, neu zu fragen, Herr, wo stehe ich? Was möchtest du, dass ich tue? Wie stehe ich vor dir? Was möchtest du mir heute sagen? Und dann kann es auch wieder leben und die Quelle wieder sich öffnen, sprudeln, weil ich weiß, der Herr ist derselbe in der Vergangenheit, in der Zukunft. Und dann lebt auch das Christsein und sprudelt und steckt andere an. Also nicht krampfen, sondern einfach diese 5 Finger im Blick behalten und Gott zutrauen, dass er was aus meinen Grenzen machen kann. Vielen Dank.